Heute sprechen wir mit den großen Jungs. Einer ist ganz weit weg, aber in unserem Herzen immer noch da. Und der andere ist ganz in der Nähe und bleibt uns auch erhalten. Heute im Telekom Sport Podcast Abteilung Basketball. Fangen wir an. Wahrscheinlich mit guten Tag, oder? Muss man eigentlich immer, ich habe einige andere Podcasts gehört und die sagen am Anfang gar nicht. Also wir begrüßen die Hörer nicht.
Guten Tag.
Also zum Beispiel habe ich in die Hörbar Rust reingehört.
Ja, ich habe es auch.
Björn Hamsen ansprach genau. Letzte Woche. Das ist, habe ich dann erfahren, eigentlich nur eine zusammengeschnittene Radiosendung von Bettina Rust.
Eine Musiksendung, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau,
ich
hab's gegoogelt. Im Podcast dürfen sie die Musik nicht abspielen.
Klar.
Das ist ziemlich sinnlos, wie ich finde. Also ich mag Bettina Rust total gerne. Ich habe mich total gefreut. Das ist die Nachfolgerin mal früher gewesen von Gott habe ihn selig, Roger Willemsen, meinen absoluten Lieblingsjournalisten.
Ja.
Und sie hat damals eine Sendung bei Premiere übernommen, als Sky noch Premiere war und Twix noch Raider. Und da hat sie ein Interviewformat geführt.
Und du noch im PTV. Ach so, nee, Moment.
Ja, ja. Die Parallelen sind nicht schlecht. Mhm. Ich habe damals tatsächlich für Premiere gearbeitet, aber in der Kinoredaktion. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Bettina Rust, überragende Journalistin. Mhm. Und ich dachte, die wäre nicht mehr da. Also keine Ahnung. Was weiß ich, weggeheiratet oder Automechanikerin geworden, wurscht. Die ist noch da und hat dieses Interviewmagazin bei RBB und hat immer einen Gast da, der bringt dann seine Lieblingsmusik
genau.
Mit. Ja. Und im Podcast lässt man die Musik weg, was die Sache schwierig macht.
Bei Böhmermann auch immer das Problem war, als sie noch die 1 live, Radio 1, nee, was war das, ich weiß nicht mehr. Als sie dort noch die Sendung hatten, dann war das auch immer rausgeschnitten. Schön anmoderiert,
jetzt kommt das und das. Das war interessant, weil ich habe jetzt die Sendung gehört mit dem neuen Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, dem Umweltminister von Schleswig-Holstein. Und der hatte, glaube ich, coole Musik dabei. Also so eine dänische Singer-Songwriterin oder auch Philipp Boa.
Ah, also eher dein.
Mein Ding. Aber dann durften sie nur 5 Sekunden spielen und dann war es schon wieder vorbei.
Das Streaming-Rechte wiederum was anderes dann.
Ja, irgendwie geht das nicht. Ne? Deswegen dürfen wir hier auch keine Musik spielen. Außer? NBA on NBC. Haha, weil der Komponist ist schon seit länger als 70 Jahren tot.
Ja, definitiv.
Da dürfen wir alles. So, Dienstag, 24. April 2018. Ein vollgepackter Sporttag, haben wir gerade festgestellt am Abend.
Wahnsinn, was heute los ist.
Euroleague zweimal, Spiel 3 der Euroleague Playoffs. Dann in der Pro A auch Halbfinale. Finde ich sehr spannend, weil Karlsruhe Spiel 1 verloren hat gegen Trier. Da werde ich
du verfolgst auch Pro A Playoffs.
Ja, also gerade wenn jetzt diese, das ist jetzt spannend, finde ich. Wenn Karlsruhe nochmal verliert, ich meine, dann brennt da aber der Rinderstall, muss ich sagen.
Ja, Playoffs ist egal, wo ist eigentlich immer geil.
Ja, Playoffs sind super.
Playoffs sind super. Hast du ein bisschen Basketball gesehen am Wochenende?
Ja, ich habe natürlich kommentiert. Ich war ja in Ulm. Überraschend.
Das Derby.
Ja, überraschend willige Ulmer, so will ich es mal nennen. Mhm. Und NBA habe ich geschaut. Was war das noch? Ich habe ein bisschen reingeschaut bei Golden State gegen San Antonio. Das
bei
war aber ein
Philly Lame. Gegen
Philly gegen Miami.
Miami haben wir ein bisschen getextet.
Das, genau, das ist eine coole Serie. Leider war dann Cleveland nachts, das schaffe ich nicht mehr, 2.30 Uhr.
Nee, das ist so.
Kriege ich nicht hin. Und das Blöde ist beim League Pass, und das ist ein Skandal in Dosen, das Real Life geht nicht mehr. Also immer erst mittags oder nachmittags. Früher konnte man, aber heute Morgen habe ich festgestellt, dass Real Life geht bei der App, aber nicht bei Apple TV.
Kommt auf meine Skandalliste ganz weit nach oben.
Ja, also das ist ja wohl ein Skandal. Ich muss über mein iPad die App dann auf Apple TV streamen, aber die App bei Apple TV
hat das
Real Life nicht. Skandal.
Bei Telekom Sport funktioniert das sehr gut.
Und deswegen?
Deswegen gibt es das auch 5 Jahre länger jetzt.
Aha. Oh, fünf Jahre mehr, länger die. Was ist das? Das ist deine Fanfare für diese überragende Medienmeldung. Das kann ich dein Ernst sein.
Das war spontan und schnell und ungeplant.
Ich dachte, jetzt kommt hier so ein richtiges Trommelwirbeln und Chinderasser und Fireworks. Stattdessen machst du.
Ja, dafür haben wir ja.
Ah.
Das ist. Kann man dafür alles hernehmen.
5 Jahre easy, weitere. Easy Credit BBL oder wie immer sie auch heißen wird in den nächsten 5 Jahren.
Ich glaube, sie heißt hauptsächlich noch Easy Credit BBL.
Bei Telekom Sport.
Yeah.
Das sind gute Nachrichten. Das heißt das, dass wir auch 5 Jahre jeden Dienstag hier sitzen?
Gut, Moment, ich mache sofort Stopp. Ich weiß es nicht.
Vielleicht.
Also während der Saison möglicherweise. Wir hatten, wir zeigen ja weiterhin alle Spiele, wir zeigen den gesamten Pokal. Es wird sehr viele Themen geben. Wenn jetzt so ein Wochenende war wie letztes Wochenende, dann waren da 18 Spiele Freitag bis Sonntag. Habe ich das richtig im Kopf?
Und welches ist dir in Erinnerung geblieben?
Würzburg-Jena.
Würzburg gegen Jena?
Ja, klar.
Weil?
Ja, dann grüße ich mal zu allerletzt meine Schönau-Buddies, Figuan Micha und Launchpad Alex.
Das war Björn Harmsen, genau. Der war ja unser Gast letzte Woche.
Aber was sind die Buddies? Das musst du mir erklären.
Die Schöngau-Buddies.
Schöngau-Buddies?
Ich würde sagen, Schöngau ist vielleicht seine Heimat, keine Ahnung. Klingt nach einem schönen Landstrich, wo er zu Hause ist. Und seine Buddies sind seine Buddies. Und Launchpad Alex bist du natürlich.
Ja, das und
Tiguan Micha.
Bist du.
Ich bin Tiguan.
Dann ist aber wirklich ein Hörer der ersten Stunde, weil das Tiguan-Thema war ganz Anfang Saison, als du berichtet hast, dass du eine neue mobile.
Du kannst ruhig. Ich habe ein VW Tiguan in.
Du suchst immer noch nach einem Sponsor für den Telekom Sport.
Ja. Präsentiert von Volkswagen.
Ja, why not?
Wir können ja auch. Ich habe übrigens auch einen Diesel. Also auch da bin ich eisenhart gewesen.
Ja.
Kaffeebraun.
Ja, bist halt der
Tiguan, Micha.
Dabei fahre ich so viel öffentlich. Aber kann man die Stadtwerke gewinnen dazu? Hier, Münchner Stadtwerke präsentiert, haben wir kein Interesse dran. Ne?
Vielleicht können sie deine Jahreskarte sponsern.
Wir könnten proaktiv vorgehen und sagen einfach, das ist der Podcast, also von Telekom Sport, ohne dass wir mit denen einen Deal haben und nachträglich stellen dann die fest, dass das super ist, dass wir ständig ihren Namen nennen.
Und dann
kriegen wir den Deal. Also was ist denn coole Firma in Deutschland?
Und dann schicken wir eine Rechnung hin so für die Nennung von
was ist denn,
18 Mal
was Stadtwerken. Was passt denn zum Podcast? Was ist so eine coole Firma, die so richtig in ist? Sowas wie SAP. SAP hat total viel Geld und ist der Inbegriff von IT und Computern und.
Aber auch ein bisschen altbacken.
SAP ist altbacken.
Ja, schon.
Wow. Okay.
Also, das gibt es ja schon ewig damit. Das sind doch diese ersten DOS-artigen Oberflächen.
Die DOS,
wo schon Daten eingegeben wurden.
Sponsoring natürlich gestorben. Schöne Grüße nach Waldorf.
Ja, Mannheim hat es leider nicht ins DL-Finale geschafft, das heute auch bei Telekom Sport übertragen wird. Spiel 6, Eisbären gegen München.
Oh.
Der Sohn von Dietmar Hopp, Daniel Hopp, ja, Aufsichtsratsvorsitzender der Adler Mannheim, aber das würde jetzt zu weit führen, Körniger.
Naja, wenn wir
Hallensporttechnisch.
Jetzt, also, Hallensporttechnisch führt das zu weit. Also SAP haben wir auch nicht als Sponsor. Kümmern wir uns doch um die Themen, die, wir haben ja heute die Großen zu Gast.
Also, ja, richtig.
Große Spieler.
Die Big Man Offensive.
Diejenigen, also so big sind sie gar nicht. Größe, früher war mehr big. Oder?
5 Zentimeter größer.
Also ich bin nicht involviert, was alles auf diesem Launchpad heute drauf ist, aber ich habe eine ganz blöde Ahnung.
5 Zentimeter größer und die Welt wäre in Ordnung.
Ja. Manche Sätze sollte man sich vorher überlegen, die man dann sagt.
5 Zentimeter größer und die Welt wäre in Ordnung. Das ist That's What She Said in Rheinkultur.
Ja,
That's What She Said. Erzähl mal.
Es ist für mich ein sehr, sehr schwieriges Thema, Alex.
Welches jetzt?
That's What She Said.
Ah, okay.
Weil es ist natürlich der flachste Humor, den es gibt. Also wer das nicht kennt, That's What She Said ist ja halt so Männerhumor.
Ich hörte davon peripher.
Ja.
Mhm. Dann habe ich es bei dir gehört im Live-Kommentar. Und auch wieder kurz in dich gegangen
bist.
Kann ich das jetzt sagen?
Also ich wollte, Benjamin ist ja so 5 Zentimeter größer und dann wäre das echt ein super Vierer, muss man sagen.
Ja, klar, die helfen manchmal.
Und dann habe ich diesen...
Das ist That's What She Said in Rheinkultur.
Da habe ich einen kleinen Verzögerer drin, weil ich mache sehr viel privat That's What She Said mit meinem Schwiegersohn.
Aha.
Und Und das ist dann so, das ist dann irgendwie oft im Gehirn drin einfach. Das ist wie so reingebrannt.
Dass man das Ende des Satzes so ja. komplettieren muss.
Und es ist mir jetzt im, tatsächlich im Kommentar rausgerutscht. Das erste Mal. Also. Ich bin da noch nicht stolz drauf, weil es ist wirklich flacher, flacher Männerhumor. Aber ich gebe zu, auch wenn das schwer ist in der MeToo-Zeit, ich mag flachen Humor. Also du wolltest eine Taste drücken, jetzt brauchst du sie nicht nochmal drücken. Also,
ich bedanke mich auch beim Twitter-User Max Eberlein für den Hinweis, weil ich hätte es nicht gehört im Live-Kommentar.
Das war Ulm.
Vielen Dank.
Ludwigsburg.
Ja. Das war Ulm gegen Ludwigsburg. Und was mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist, auch ein Würzburg-Spiel, aber Würzburg gegen Bonn. Weil ich finde, dass Würzburg da aufgetreten ist wie ein Playoff-Team.
Ja, es gab die Diskussion, das werden wir mal aufgreifen, wenn Würzburg in die Playoffs noch kommen sollte, dass Würzburg mit, also das haben mir mehrere bestätigt, sowohl andere Trainer, Geschäftsführer, Menschen, die halt wirklich tief drin sind.
That's what she said. Das ist That's what she said in Reinkultur.
Ach, schnell weg von dem Thema. Das
er kann poppen.
Dass Würzburg besser spielt ohne Benzing.
Oh, die Ewing Theory.
Die Ewing Theory? Mhm. Patrick Ewing? Mhm. Die Knicks spielen besser ohne Patrick Ewing. Gut, das war offensichtlich.
Das hat Bill Simmons damals erfunden in seinem Book of Basketball. Die Ewing Theory hat ein paar so Beispiele gebracht, dass Teams, die ihren Superstar nicht hatten über eine längere Zeit. Er kam jetzt von der Bank.
Genau, jetzt war es voll. Also die Geschichte dahinter ist die. Natürlich ist Robin Benzing einer der besten Spieler der Liga.
Boom. Absolut.
Aber diejenigen, die mir das gesagt haben, haben so argumentiert, dass er einfach sehr viel den Ball hat in der Offensive und dadurch die anderen zu kurz kommen. Und denen geht dann irgendwann der Bock flöten und jetzt speziell kommt, wenn Benzing nicht kreieren kann, nichts zustande. Sodass sie jetzt ohne ihn schneller gespielt haben. Und das hat anderen Spielern wiederum gut getan. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen reingeschaut bei Würzburg, weil ich die demnächst auch noch zweimal kommentieren werde und längere Zeit nicht gesehen habe. Und jetzt kam er von der Bank und er hat den Ball tatsächlich häufiger geteilt. Also weniger Dribbel, mehr geteilt, weniger kreiert, mehr gepasst. Finde ich eine ganz interessante Geschichte. Scheint also auch eine gewisse Erkenntnis zu sein bei den Würzburgern, dass es vielleicht Sinn macht, Benzing etwas anders in der Offensive einzusetzen.
Klar, wobei man ja auch nicht weiß, was die Ansage war zu Beginn der Saison. Vielleicht war das auch genauso gewollt, dass er halt seine gewissen ISOs einfach bekommt und das dann halt gemacht hat.
Genau, und das kann er ja auch. Ich meine, das ist ja nicht so, dass er
absolut.
Da ist er nur wirklich einer der Experten in diesem.
Er hat auch ein paar Game-Winner reingenagelt.
Ja, eben. Zu Beginn
der Saison. Ja auch.
Ja, absolut. Das war ja auch einfach. Aber eben, ja, vielleicht so einer wie Vaughn Duggins oder sowas, wenn der dann den Ball nicht bekommt, der hätte.
Hätte mehr
den Ball
bekommen, hätte.
Gebräuchte. So, wir rufen jetzt gleich schon mal an. Ja. Denn.
Wir rufen in Amerika an.
Wir rufen in Amerika an. Bei einem Playoff-Kandidaten, Quatsch, bei einer Playoff-Mannschaft. Leider spielt er nicht mit, weil er verletzt ist. Aber natürlich ist es hochspannend, mit ihm zu reden, denn. Er war ja bis letzte Saison einer der Top-Spieler in der Easy Credit BBL.
Eigentlich war er einer der prägenden Spieler der Telekom Basketball/Telekom Sport-Ära, so wie es halt war mit den Bambergern.
Genau.
Weil bisher nur Bambergmeister wurde, seit wir das machen mit Telekom Sport.
Stimmt.
Und er hat sich da in diesen ersten 3 Jahren unfassbar entwickelt. Bis zum Guaranteed Contract in der NBA. Es geht um
Daniel Theis.
Laut gesagt. Aus der Beschreibung vorgelesen.
Weil Andrea Trinkieri hat wirklich ganz am Anfang, glaube ich, im zweiten Jahr über ihn gesagt, das ist ja noch a raw diamond. Das ist also richtig einer, den man im Wald gefunden hat. Und
a diamond covered with mud.
Genau,
a diamond das covered. Worte.
Das war der richtige.
When I came to Bamberg, I walked into the woods. Werde ich nie vergessen. And then I saw a diamond covered with mud. This diamond was Daniel Theis.
Damit können wir ihn gleich mal konfrontieren. Wir rufen ihn an.
Ja.
In Boston. Massachusetts. Oh, das wäre ein schöner Test, ob er das aussprechen kann. Und da ist er, Daniel Theis. Grüß dich, Daniel.
Grüß mich, hi.
Ja.
Servus, hallo.
Daniel, in welchem Bundesstaat liegt Boston?
Massachusetts.
Oh, du kannst es richtig gut aussprechen schon, ne? Weil das ist ja ein Zungenbrecher. Also dieses Massachusetts.
Das hat auch ein bisschen gedauert. Am Anfang war es nicht so leicht, aber da ging es schon.
Also das Aussprechen des Bundesstaates hat ein bisschen gedauert und die Eingewöhnung ansonsten, wie schnell hat das so gedauert? Wie lange hast du dafür gebraucht?
Ich würde sagen, es ging eigentlich relativ schnell, weil ich meine, es war jetzt nicht, also es war das erste Mal für mich gewesen, aus einem Heimatland Deutschland raus zu sein, aber ja auch nicht das erste Mal für mich, von zu Hause weg zu sein eigentlich. Und deswegen ging es eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Auch hier wird es halt leicht gemacht, dass man sich einfach nur auf Basketball konzentrieren kann. Und ja, wie gesagt, deswegen ging es wirklich schnell und eigentlich leicht daran, oder sich umzugewöhnen. Mhm.
Wir hatten Maxi Kleber letzte Woche bei uns im Interview und der hat gesagt, das ist Wahnsinn, wie schnell diese erste Saison vorbeigegangen ist. Kaum hat sie angefangen, ist sie wieder vorbei. Bei dir ist es natürlich jetzt auch durch die Verletzung noch ein bisschen früher zu Ende gegangen. Aber wenn du es überschlägst, war das jetzt alles wirklich so eine ganz schnelle, intensive Erfahrung für dich, rückblickend?
Vor der Saison dachte ich mir auch mit Playoffs, vielleicht wo man so knapp an die 90, 95 Spiele kommt, dass es auf jeden Fall auch sich wirklich hinzieht und irgendwann man sich denkt, oh scheiße, schon wieder Spiele. Aber es war genau das Gegenteil. Ich glaube, wenn Maxi das auch gesagt hat, dadurch, dass wirklich ein Spiel nach dem anderen kommt und vor allem bei uns mit diesem London-Spiel war unser Spielplan noch ein bisschen enger zusammen. Wir haben wirklich fast jeden zweiten Tag eigentlich gespielt und hatten eigentlich nie Pause dazwischen. Und im Endeffekt ging die Saison dann wirklich schnell vorbei. Ich meine, wie gesagt, für mich jetzt mit der Verletzung leider noch ein bisschen schneller, aber bis zu dem Zeitpunkt ist die Saison wirklich vorbeigeflogen eigentlich.
Über die Verletzung reden wir gleich noch kurz. Da kann man ja eh momentan nichts machen, außer einfach nur dir alles Gute zu wünschen für die Reha und dass es bald wieder wird. Das Sportliche. Wir haben immer hier diskutiert und wir haben unsere deutschen Spieler natürlich genau beobachtet und hatten das Gefühl, dass gerade du derjenige bist, der super schnell seine Rolle im Team gefunden hat. Du hast da irgendwie sehr schnell reingepasst. Hattest du dieses Gefühl auch und hattest du auch das Gefühl, dass dir das der Trainer und der Rest des Teams so vermittelt haben?
Ich glaube, mein Vorteil war es einfach, dass ich relativ schnell wusste, wie ich mich am besten in das Team einbringen kann. Dadurch, dass ich ja jetzt schon über die Jahre auch in Bamberg mit vielen guten Spielern auch zusammengespielt habe, auch von der Pointguard-Position jetzt, war es dann für mich auch leicht, mich hier einzufinden, weil wenn man Leute jetzt wie Kyrie hat im Team oder Terry Rozier als Pointguard, da weiß man als Großer, wenn du ein Screen setzt, entweder scored er oder er findet dich eigentlich. Mhm. Und das war mir eigentlich relativ schnell klar und genauso, dass ich halt, wenn ich spielen möchte und auf dem Feld stehen will, dass ich vor allem in der Defensive im Team helfen muss, weil mit Scorern oder haben wir in unserer Mannschaft genug, wenn du in der Vorsaison, bevor sich Gordon verletzt hat, war Gordon noch, Hayward, McCary Irving, Al Horford, das sind alles All-Stars und da wusste ich genau, dass ich nicht da reinkomme und oder mir Gedanken machen muss, dass ich da reinkomme und 10 Punkte jedes Spiel machen muss. Auf dem Feld zu stehen, sondern dass ich mich vielleicht ein bisschen davon abheben muss und halt in der Defensive extra Energie bringe und weil mich davon ein bisschen abhebe von anderen.
Tony Parker hat mal gesagt, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass er in seinem Rookie-Jahr von Tim Duncan nicht mal angeschaut wurde. Der hat kein Wort mit ihm gesprochen. Jetzt hast du gerade gesagt, da sind All-Stars um dich herum. Kyrie Irving hat natürlich auch noch viel Wirbel gemacht durch seinen Wechsel nach Boston. Wie hat der sich gerade auch gegenüber dir und gegenüber den Rookies verhalten? Sind das dann auch solche, die erstmal dich spüren lassen, dass da eine gewisse Distanz ist oder wird man da mit offenen Armen aufgenommen?
Das war natürlich vor der Saison auch für mich ein großes Fragezeichen, wenn man in ein Team kommt, wo so viele All-Stars und alles war. Aber bevor ich nach Boston dann, oder wo ich noch bei der Nationalmannschaft war, bevor ich nach Boston geflogen bin, hatte Kyrie zum Beispiel auch einfach eine Rundnachricht, Rund-SMS an alle geschickt. Wie sehr sich freut auf die neue Aufgabe in Boston mit einem zusammenzuspielen und sowas. Und da, glaube ich, war mir schon so ein bisschen klar, dass er genau, oder dass er einer ist, der sich ums Team auch kümmert, auch, sagen wir, auch um Jüngere oder jetzt für andere ja Rookies, die halt vom College kommen, die jünger sind und sowas. Aber auch, als ich dann in Boston war, habe ich mich relativ schnell mit Gordon angefreundet, viel gemacht. Al Horford hat mir sehr viel geholfen, nach Trainings öfter mit mir gesprochen oder auch in der Saison noch nach Spielen.
was ich einfach viel besser machen kann. Und ich glaube, ich war schon positiv überrascht, wie locker und wie familiär es bei uns halt im Lockerroom dann zuging, dass jeder wirklich mit jedem auskommt und nicht jetzt, wie du, oder wenn von den Tagen gesagt, dass wir jetzt so einen Star dabei hatten, der nicht mit Rookies oder spricht, sondern dass wirklich bei uns ja, wie, relativ schnell wirklich ein gutes oder eine gute Teamchemie da war, dass alle miteinander können, auch auf dem Feld oder auch abseits davon. Mhm.
Wie kann man sich das denn vorstellen, Daniel? Du hast gerade den Sommer angesprochen, letztes Jahr. Ihr habt Playoffs gespielt, ihr habt wieder gesweept im Finale mit Bamberg. Ab welchem Zeitpunkt wusstest du denn, dass Boston Interesse hat und dass das so konkret wurde und dass das ein garantierter Vertrag wird?
Ich glaube, kurz nach der Saison wusste ich, dass halt da Interesse da ist, weil halt Austin Ainge auch beim Spiel war, beim letzten, von der Meisterschaft. Aber ja, ist halt mündlich, ist immer so eine Sache dann.
Danny Ainge war da in Bamberg?
Nee, Austin, sein Sohn, der arbeitet auch bei uns, der auch irgendwie Scouting und sowas macht. Aber ja, da wusste ich halt, dass Interesse da ist, aber sich auf mündlich zu verlassen oder sowas, finde ich, ist immer schwierig. Gerade wenn man weiß, wie es eigentlich laufen kann. Ein Tag heißt es vielleicht ja und am nächsten Tag nein. Und deswegen wusste ich, dass Interesse da war und ja, eigentlich nach der Saison, oder ich wusste, dass es da war und dann habe ich auch mit Austin gesprochen gehabt und dann hieß es eigentlich nur, wenn ich will, dass es dann eigentlich eine sichere Sache ist, dass es dann kein Zurück mehr gibt oder kein von deren Seite, wir wollen dann doch nicht mehr. Und dann habe ich relativ schnell oder habe ich gesagt, ja, ich will es machen. Ja. Und natürlich war es, oder ich wusste auch, dass es dann zum Vertrag oder sowas, ich glaube, erst Ende Juli dann kam, weil halt andere Ziele da waren, von der Agency für die Celtics mit Gordon, was da alles war. Aber ja, also ich wusste dann, oder ich habe natürlich gehofft, dass es auch dann mündlich dabei bleibt, aber wir wohnen dann von allen Seiten eigentlich versichert, dass eine NBA, wenn was mündlich festgelegt ist, dass es eigentlich wie was Vertragliches ist, dass das dann nicht gebrochen wird. Und dann musste ich halt,
jetzt bist du
halt oder nach Boston geht.
Genau, jetzt bist du in Boston und Boston gilt ja so ein bisschen als die europäischste Stadt in den USA. Hat dir und deiner Familie das auch so ein bisschen, sag mal, gut getan und die Umstellung erleichtert, in so einem Umfeld, in so einer Stadt jetzt zu leben?
Ich muss sagen, wir haben, oder wo ich das erste Mal hierher kam mit den ganzen Checks und alles mögliche, Medical Check, da haben wir so eine Station alles gemacht und das ist schon eine, schon wirklich eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Die Geschichte ist hier sehr groß und jetzt während der Saison war leider dadurch, dass wir so viel spielen und reisen, nicht viel möglich in der Stadt zu sein, aber jeder, der hier wohnt, sagt auch, im Sommer muss man eigentlich da am meisten machen, weil die Stadt dann so schön ist, das Wetter wird schön. Und das werde ich dann auch machen, weil jetzt fängt es gerade an bei uns, dass das Wetter ein bisschen schöner wird, dass man auch keine Jacken mehr braucht, rauszugehen.
Ja.
Dass dann auf jeden Fall oder die Stadt noch ein bisschen erkunden werde. Und dadurch, dass wir auch, oder eigentlich wurden alle Spieler relativ außerhalb von Boston, weil das Trainingszentrum ist halt außerhalb. Und ja, deswegen, also auch außerhalb die kleinen Orte drumherum sind schön, man kann viel laufen und ja, das hat es natürlich leicht gemacht alles.
Eine traumhafte Landschaft drumherum und wirklich traumhafte Küstengegenden ja auch. Aber das wirst du da alles noch feststellen, denn du wirst ja wahrscheinlich da bleiben, oder? Wovon ist das jetzt abhängig, dass du ein Jahr dranhängst?
Also, soweit ich auf dem Stand oder sowas, dass ich denke ich schon, dass ich nächstes Jahr noch hier bin.
Mhm.
Das ist natürlich auch mein Ziel gerade jetzt. Was wir diese Saison geleistet haben mit so vielen Ausfällen und Verletzungen, will ich auf jeden Fall hier bleiben, dass ich sehe, was wir nächstes Jahr mit Eigengesund erreichen können.
Naja, das ist Wahnsinn. Bei euch fehlen nun wirklich, also Kyrie ist natürlich ein super Ausfall, Gordon Hayward direkt Season-Opener verletzt fürs ganze Jahr. Und dann jetzt aktuell laufen ja die Playoffs, also ihr habt ja wirklich auch einen ziemlich garstigen Gegner. Wie ist da momentan so die Stimmung bei euch? Also wie groß siehst du auch die Gefahr, eventuell gegen Milwaukee sogar zu scheitern? Oder ist das überhaupt gar kein Thema?
Ja, dieser Playoff ist natürlich, wie überall, ist immer alles möglich. Und ich meine, Milwaukee ist ein starkes Team. Ich meine, dadurch, dass jetzt vor allem Giannis, der in den Playoffs natürlich auch nochmal eine Schippe drauflegt, wie er spielt und generell es ist natürlich in den Playoffs auch der Heimvorteil, glaube ich, spielt auch eine große Rolle. Und ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass wir jetzt gegen Milwaukee rausfliegen sollten, weil wir haben den Heimvorteil und ich glaube, Milwaukee hat auch bei den beiden Heim oder beim ersten Heimspiel, was sie gespielt haben, schon so gut gespielt. Deswegen weiß ich, oder den Spielen beiden dann eigentlich so gut gespielt, dass ich nicht weiß, ob da wirklich was draufkommt, weil wenn Giannis und der Chris Middleton jeweils 30 immer machen und das Spiel haben wir trotzdem mit 2-0 verloren.
Ja.
Also denke ich schon, dass jetzt auch vor allem Brad Stevens und der andere Coaching-Staff und die Spieler jetzt auch die richtigen oder der Coach jetzt natürlich die richtigen taktischen Entscheidungen trifft, um dann hoffentlich die Serie bald zu beenden, dass wir dann die Runde weiterkommen.
Mhm. Du hast, es war in einem deiner Blogs zu lesen, ein gutes bis sehr gutes Verhältnis zu Aaron Baines. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der unmittelbare Konkurrent für die Position. Ja, das ist natürlich sehr rührend, dass eure Freundschaft und eure Beziehung davon irgendwie überhaupt nicht berührt ist. Ist das so richtig?
Ja, Aaron war auch einer Anfang der Saison, der mir dann auch, oder wenn wir auf Auswärtsspielen waren, bin ich dann meistens mit Al Horford, Aaron Baines halt auch essen gegangen, um einfach, ja, sag ich mal, weil ich ja trotzdem ein Rookie bin, aber trotzdem schon, oder halt dabei 25, 26 bin. Die haben gleiche Abläufe, die haben auch Familie jeweils, dass wir da essen gegangen sind. Mhm. Und das hat jetzt nie irgendwas an der Freundschaft oder so jetzt geändert, dass wir direkte Konkurrenten sind, weil ich glaube, alle, die hier sind, wollen den maximalen Teamerfolg. Und so ist es jetzt die ganze Saison gewesen, dass jetzt keiner irgendwie frustriert war, egal auf welchen Positionen, sondern dass jeder eigentlich fürs Team da war. Und man hat ja auch gesehen, dadurch, wir haben immer Spiele gehabt, da war der eine, ob es dann Aaron hat mehr gespielt, hat besser gespielt, dann vielleicht war ich es, genau wie dann er, jetzt kam Monroe noch dazu. Ich glaube, bei so vielen Spielen brauchst du einfach so viele Leute, die dann immer mal wieder halt Leute wie Kyrie und Al halt einfach unterstützen. Mhm. Und ich glaube, das hat uns dann auch die ganze Saison ausgemacht, dass unser Kader oder dass immer Leute gespielt haben, aufgrund auch von Verletzungen, aber auch weil Brad immer wieder Leute einfach reingeschmissen hat und gesagt hat, hier, spiel und oder hilf dem Team, bring Energie in der Defense oder Offense. Und deswegen, also bei mir und Aaron hat sich das auch nie irgendwie jetzt schlecht auf die Freundschaft oder sowas ausgewirkt.
Mhm. Ich habe eine sehr kritische Frage, Daniel, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Da geht es speziell um deinen Modegeschmack. Da gibt's irgendwie, sitzt du da auf der Bank, hast einen weißen Blazer an und eine schwarze Hose. Und wir, und wir haben uns gedacht...
Nee, es war umgekehrt. Es war eine weiße Jeans und ein schwarzer Blazer.
Weiße Jeans und schwarzer Blazer, genau. Das war also eine Kombination, wo man so ein bisschen vor dem Fernseher zusammenzuckt und denkt sich, wer hat ihm das denn jetzt rausgelegt? Ist das tatsächlich dein aktuelles Lieblingsoutfit? Kann man das so sagen?
Nee, nicht das Outfit, aber ich wollte mal was ausprobieren. Ich hab ja auch nicht geplant, dass ich so viele Spiele hinter der Bank sitzen muss. Und
also
dadurch, dass die Regel hier ist, dass du auch immer einen Blazer oder einen Sakko tragen musst auf der Bank.
Ist es ja so, also LeBron James
wollte ich mal was Neues ausprobieren. Also nicht so ganz ins Extreme gehen, wie ein paar NBA-Spieler teilweise machen.
Russell.
Aber ich wollte halt auch mal was Neues ausprobieren einfach.
Also LeBron James hat ja seiner Mannschaft ein komplettes Outfit geschenkt in einem, ja, sehr so einem dunkelgrauen Blazer und Anzug mit Weste. Also besteht nicht die Gefahr, dass demnächst alle die Celtics-Spieler mit diesem Outfit rumlaufen? Also, oder hast du da noch Pläne?
Ja, ich glaube nicht, aber also bei mir hier habe ich eigentlich Komplimente für bekommen,
wenn
ich
so zum Spiel kam. Also, okay. Gut, dann nur
NBA das, Fashion, das ist dein Ding.
Du sollst dich wohlfühlen.
Wahrscheinlich.
Du sollst dich wohlfühlen,
Daniel. Man muss ja auch mal was wagen.
Der crazy
so
Dude.
So viel Outfits habe ich ja nicht eingeplant. Ich dachte, dass ich da so auf der Bank aufsitze.
Wie viel Outfits musst du denn noch einplanen? Also kann man einfach zum Season Opening, also zur Trainingseröffnung dann Ende September mit dir rechnen?
Ja, das auf jeden Fall.
Ne? Ja. Okay.
Daniel, du hast jetzt zweimal auch schon den Coach angesprochen, der auch für viele als der absolute Favorit auf den Titel Coach of the Year gilt. Was zeichnet ihn denn aus, Brad Stevens?
Ja, auf jeden Fall ein sehr moderner Coach, sprich, er ist für alles offen. Er lässt auch, wenn wir in der Saison oder sowas haben, wir haben Training, Walkthrough, dann fragt er, oder er ist auch für Ideen offen, wenn Spieler was sagen wollen, wenn zum Beispiel Al Horford, Marcus Smart, Terry Irving irgendwelche Ideen haben, wie man vielleicht was besser verteidigen kann, geht er darauf auch ein und probiert das dann mit seiner Philosophie einzubinden, genauso in der Offense. Er fragt Spieler, was ihnen lieber ist, ob sie von rechten, linken Flügel zum Wurf rauskommen wollen. Und so Sachen, da ist er eigentlich wirklich offen, spricht auch mit den Spielern dann. Aber auch drumherum. Er ist wirklich sehr, sehr ruhig, sehr. Also, das war für mich neu. Ich meine, dadurch, dass
ich drei Jahre sagen.
Mit Andrea war ich auch überrascht, weil auch nach, wenn wir Spiele verloren haben, mal schlecht gespielt haben, er wurde eigentlich selten laut. Er hat immer noch das Positive rausgezogen, hat gesagt, dass wir daran einfach arbeiten müssen. Und für mich persönlich glaube ich einfach, dass es auch bei den Spielern immer gut ankommt. Weil ich glaube, die NBA ist der falsche Ort für Coaches, um Spiele anzubrüllen.
Mhm.
Oder nicht wirklich anzubrüllen, aber auch immer lauter zu werden. Weil ich glaube, da kommt man hier nicht so weit. Weil man, wenn man Stars vielleicht im Team hat oder Charaktere, die das halt damit nicht klarkommen, ist, glaube ich, besser, dass Brad auch so eine Art hat, wie er halt einfach hat. Er ist ruhig, immer sachlich. Und das hilft einfach allen drumherum. Also jetzt nicht nur den Spielern, auch den Staff drumherum. Und das macht das Arbeiten natürlich dann leichter.
Mhm. Ja, das Ego der Spieler vielleicht auch noch ein bisschen größer. Ne? Also wenn du es so vergleichst mit den Spielern, die du getroffen hast jetzt in den letzten Jahren in Bamberg, sind das dann schon auch, also bei Dennis hat man es ja auch immer wieder gesehen, er hat es auch selber, glaube ich, gesagt, du musst einfach mit sehr viel Selbstvertrauen spielen. Du musst einfach an dich glauben. Das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung, um überhaupt in der NBA erfolgreich zu sein. Du brauchst dieses Ego.
Ja, damit hat Dennis mir auch vor der Saison gesprochen. Dennis hat einfach da auch schon zu mir gesagt, man muss einfach mit Selbstvertrauen seine Sache machen, seine Stärken, die man ja selbst kennen muss, einfach rausspielen und machen. Und das stimmt schon. Klar, kommt es oft darauf an, wie gesagt, welches Team man ist, wo man vielleicht ist, was die Philosophie ist. Und deswegen war es halt ihr auch, wie gesagt, hier hat jeder fürs Team gespielt. Und wenn man vielleicht jetzt, man Dennis hat das zum Beispiel, die ist ja relativ schwer dann mit seiner Saison in Atlanta.
Mhm.
Aber du hast schon recht, oder er hat auch recht, dass man immer, man muss schon mit Selbstvertrauen spielen und einfach wissen, was man kann und das dann halt ins Team einbringen.
Ja. Ja, Dennis ist ja ein sehr guter Freund von dir und idealerweise hatten wir alle natürlich auch gehofft, dass du mit beim Länderspiel in Braunschweig dabei bist. Das ist ja so ein bisschen geplant gewesen als das Homecoming von Dennis und von dir zum Länderspiel Ende Juni. Wirst du trotzdem vor Ort sein, trotz deiner Verletzung und einfach so ein bisschen als Edelfan die Mannschaft unterstützen?
Ich hoffe, dass ich vielleicht sogar bis dahin vielleicht ein bisschen fit bin.
Oh, wow.
Ich werde natürlich nicht überstürzen.
Ja.
Ich probiere es, also wie gesagt, ich bin jetzt ja hier, es ist noch ein bisschen Zeit. Aber die Chance ist natürlich ist relativ klein, aber auch wenn ich nicht spielen sollte, werde ich auf jeden Fall beim Team da sein. Weil wenn wir jetzt nicht in den Finals sind, ist geplant, dass ich so Mitte Juni ungefähr nach Deutschland fliege,
okay,
mit Reha und Training, Basketball, alles da weitermache. Und dann werde ich auf jeden Fall beim Spiel in Braunschweig und auch mit nach Serbien gehen, einfach da zu sein beim Team und
das ist eine gute Message.
Die Jungs unterstützen.
Ja, das hören wir natürlich sehr gerne. Dann müssen wir dann abschließend doch noch kurz auf die Verletzung zu sprechen kommen. Meniskusriss einmal quer durch. Wie ist der Stand? Also läuft alles so nach Plan, wenn man das so sagen darf, bei einer solchen Verletzung, dass es da einen Plan gibt. Aber ist das ungefähr so, wie du dir das und wie die Ärzte sich das vorstellen?
Also bei mir doch gibt es schon einen Plan. Es zieht sich halt einfach länger hin, weil die Ärzte hier entschieden haben, weil ich noch für den Rest meiner Karriere einfach den Meniskus zu pflegen und zu nähen und wieder heile zu machen, weil ich ja noch jung bin und noch lange spielen will, weil wenn man, sag mal, im höheren Alter würde man den Meniskus dann einfach zum Teil oder dann einfach rausnehmen.
Genau.
Aber deswegen zieht es sich halt auch einfach ein bisschen länger hin. Ich durfte jetzt, ich glaube, die ersten 4 Wochen waren gar kein Gewicht aufs Bein, dann mit 2 Krücken halb ein bisschen Gewicht und jetzt bin ich, heute ist Dienstag, am Donnerstag bin ich dann die Krücken komplett.
Das
heißt, dann kann ich jetzt, dann darf ich dann endlich ohne Krücken laufen, darf halt ein bisschen Richtung die Freiwürfe werfen, so alles so ein bisschen stehen, dass ich ja halt wieder ein bisschen Basketball machen kann, weil das fehlt einem schon. Vor allem, wenn man jetzt 6 Wochen mit der Verletzung, also mehr als 6 Wochen einfach kein Basketball mehr machen kann und einfach so viele Spiele zuschauen muss. das tut dann nicht nur im Knie weh, sondern auch alles andere. Und deswegen bin ich schon froh, wenn jetzt die Woche kommt, wo ich die Krücken loswerden kann und einfach ein bisschen den Ball auf den Kopf schmeißen kann.
Na klar, logisch. Da wird man ja irgendwann, möchte man natürlich wieder zurück aufs Parkett. Ja, Daniel, dann sagen wir ganz lieben Dank. Schaust du noch ein bisschen Bamberg eigentlich so, wenn dir überhaupt Zeit bleibt? Wahrscheinlich nur die Ergebnisse, oder? Was da momentan?
Doch, es passt ja eigentlich zeitlich immer ganz gut, wenn die abends oder nachmittags spielen, mit der Zeitverschiebung passt das eigentlich ganz gut. Ich habe schon noch viele Spiele der Bundesliga geschaut.
Ah, okay.
Ich meine, es sind nicht mehr ganz so viele Leute vom letzten Jahr da, bis auf die Deutschen natürlich. Aber ich hoffe natürlich, dass Bamberg trotzdem jetzt noch die Kurve kriegt. Jetzt haben sie eigentlich in den letzten Wochen haben sie immer ein bisschen, jetzt bis auf das Spiel in Frankfurt war es wieder, aber sonst haben sie eigentlich jetzt ein bisschen besser wieder gespielt. Und vielleicht ist es ja, wenn ich Mitte Juni in Deutschland bin und dass ich gleich noch nach Bamberg gehen kann zum Spiel schauen.
Ja, das, du hast ja auch noch Kontakt, denke ich mal, zu Elias Harris, oder? Das war ja auch.
Ja, das habe ich oder so. Mit Elias spreche ich eigentlich fast täglich immer wieder. Und
ja, ist ja
deswegen.
Klar.
Also deswegen hoffe ich, dass Bamberg jetzt noch die Kurve kriegt und vielleicht die Saison doch noch positiv abschließen kann.
Auch mit neuem Coach. Hat dich das überrascht, dass das dann doch irgendwann zu Ende ging, die Ära Trinchieri, der auch einer deiner Förderer war?
Schon, ja, weil ich glaube, die Reißleine wurde schon relativ schnell gezogen, weil man hat über die letzten 3 Jahre hat er, oder nach der Verkauf, oder wo alles halt neu in Bamberg gemacht wurde, hat der Bamberg wieder komplett aufgebaut. Wir haben drei Meistertitel in Folge gewonnen, haben, ich glaube, in den Playoffs irgendwie 2 oder 3 Spiele über 3 Jahre verloren, mit dem Pokal dann noch. Und ich glaube, er hat ein bisschen wenig dann Credit bekommen einfach, dass er relativ schnell dann ausgeschmissen wurde.
Aber er hat,
ich weiß dann nicht, was intern war, ob wirklich Spieler sich dann gegen den Coach wieder oder gesagt haben, es ist vielleicht Zeit, dass es gemacht wird, da weiß ich nicht. Aber er war ja auch danach, war er auch hier in Boston, war dann eine Woche, ich glaube, oder 5 Tage oder sowas hier, hat sich auch bei Berlin beim Training und sowas. Mhm. Und er wirkte relativ gefasst, aber natürlich auch getroffen. Ich meine, ist halt nicht leicht dann nach so vielen Jahren, was er auch, oder wie viel Arbeit und Herz er dann natürlich da auch reingesteckt hat, auch wenn es nicht immer leicht mit ihm war, aber der Erfolg hat gestimmt.
Und er hat viel von dir gehalten, Daniel. Also Alex hat vorhin nochmal das Zitat gebracht, was Trinchieri über dich gesagt hat. Ich ging in den Wald und dort war...
Als ich nach Bamberg kam, ging ich in den Wald. Dort lag ein Diamant, covered with mud, so hat er es ausgedrückt. This diamond was Daniel Theiss. Das hat er im ersten Jahr gesagt.
Und er hat mir dann auch mal gesagt, Daniel ist super, aber den muss man einfach ständig in den Hintern treten. Das ist aber jetzt schon 3 Jahre alt, das Zitat.
Das hat sich gelohnt. Also
das hat da immer noch gestimmt, man muss da über die Jahre schon machen. Aber auch wo ich nach der Saison mit ihm gesprochen hatte, wo ich letztes Jahr, wo ich ihm gesagt habe, oder dass ich halt Bamberg verlasse, hatte ich ja auch persönlich mit ihm gesprochen, ihm das persönlich gesagt und mich bedankt und alles. Und da hat er auch immer gesagt, dass es bei uns so eine kleine Hassliebe war. Mhm. Die Tage, er war ja schon am Anfang, hat er mich ja schon immer so ein bisschen, wie er sagt, in den Arsch getreten oder wo bei mir auch ein bisschen raus, aber da hat es mich natürlich immer genervt, aber im Endeffekt hat es mir auch immer geholfen und ja, er weiß, wie dankbar ich ihm bin für alles und
jetzt bist du in der NBA, Daniel.
Bei einem Contender.
Ja, du bist da, wo alle hinwollen.
Erfolge, aber auch einfach diese Teamerfolge, die man in Bamberg jetzt hatte, mit der Meisterschaft und sowas, das ist einfach auch sowas Besonderes.
Ja.
Dann noch mit dem i-Tüpfelchen oben drauf, sodass es mit der NBA geklappt hat. Und ja, ich glaube, er wird auch bald wieder, wenn er das Richtige findet, wo er arbeiten möchte, wird er auch wieder dann anfangen und auf jeden Fall auch wieder, ich denke, Erfolg dann haben, auf jeden Fall.
Ja. Daniel, dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr darauf, dich dann, oder wir natürlich, Alex wird auch mit dabei sein, Ende Juni dich in Braunschweig zu sehen beim Länderspiel und in Serbien und wünschen dir bis dahin natürlich für deine Reha das Allerbeste. Weg mit den Krücken und zurück aufs Parkett. Dafür alles Gute.
Super, danke euch.
Ja,
danke.
Daniel, gute Zeit.
Also, danke, ciao.
Ciao. So, das war Daniel Theiss.
Da war einiges Interessantes dabei.
Da war...
Trinchieri war in Boston, wusste ich nicht.
Ja, der ist ja... das Thema können wir kurz anschneiden. Wir haben eine Zusage bekommen von Andrea Trinchieri, dass er bereit ist zum Interview. Wir werden also einen Podcast machen mit ihm. Aber es kann auch einen Moment dauern. Er hat sich noch ein bisschen Zeit auserbeten. Also,
Er reist gerade
um die Welt, tatsächlich, hat er geschrieben. Er reist um die Welt. Ich habe ihn ja auch beim Euroleague-Spiel gesehen, Fenerbahce, Spiel 1 gegen Real, da saß er da im Publikum und in Boston war er wohl auch. Also wir geben ihm noch etwas Zeit, aber ich kündige hiermit an, dass wir das machen werden. Dann vermutlich gegen Ende der Saison und ihn ausführlich zu Wort kommen lassen.
Nicht schlecht, was er da alles klar machen kann, unser
Tiguan, Micha.
Aber also ich weiß nicht, ob ich mit dem Spitznamen leben möchte. Also Launchpad Alex finde ich irgendwie knuffiger.
Ja, ich weiß nicht, der Tiguan, Micha.
Tiguan, Micha. Tiguan.
Born to win.
Born to win.
Wenn man das kombiniert vielleicht?
Wenn, also ich wäre ja gerne der Tiguan, Micha. Wenn,
Tiguan, Micha.
Wenn Born to win.
wenn Volkswagen uns sponsert. Oder ja. Also Volkswagen macht ja auch Markensponsoring, ne?
Tiguan, Micha.
Richtig, ja. Richtig schick.
Der Tiguan-Podcast von Telekom Sport.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, das war Daniel Theiss. Wir haben.
Super spannend.
Ja, sehr interessant. Freue mich, finde ich super, dass er kommt zur Nationalmannschaft.
Ja, absolut. Dass er auch mitreist nach Serbien, ob er spielt oder nicht, finde ich auch.
Genau. Das ist ein Statement. Novi Sad wird Novi Sad, das genau. Auswärtsspiel sein am 2. Juli in Serbien.
Ja.
Das muss ich mir nochmal überlegen. Ich dachte, die nehmen irgendwas, was am Meer liegt. Aber Serbien hat ja kein Meer. Und zumindest in der Nähe des Meeres.
Ich dachte halt Belgrad.
Ja, Belgrad wäre auch interessant gewesen.
Ja.
Und Novi Sad, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es da schön ist. Keine Ahnung. Aber wir sind ja keine Touristen. Kann er sich ein Lachen nicht verkneifen, der Dächert.
Das ist That's What She Said in Rheinkultur.
Nein, 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 nein.
Wir sind ja keine Touristen.
Nein, nein.
Nein. Gut.
Nächster großer Spieler.
Wie geht's weiter? Informiere mich.
Wir haben unseren nächsten Termin bereits. Mhm. Das geht hier zu wie...
Warte, ich schaue in der Beschreibung, wer ist das? Oh, Andi Seifert.
Ja, es gibt auch Spieler, die in der BBL bleiben. Wir haben ja die Krux, will ich es gar nicht nennen, mein Gott. Es ist halt so, wenn Basketballer sich verbessern, dann wollen sie den Karriereschritt machen und gehen ins Ausland oder eben oder in die NBA. Und der Spieler, den wir jetzt anrufen, also Andi Seifert, bleibt auf jeden Fall in der BBL.
Laut Beschreibung ist es Andi Seifert, korrekt. Und wir haben noch zwei Themen hinterher nach Andi Seifert, nämlich Pokalmodus neu und neue Liga-Regularien.
Oh, weia.
Da will ich dich zumindest um deine Meinung bitten, deine wohlgeschätzte als höchste Instanz, die du nochmal bist.
Deine Meinung als, auch.
Du bist Tiguan, Micha.
Du bist gleichberechtigt. Du bist an deiner Stimme erkannt worden neulich in der Öffentlichkeit. Du bist jetzt auch die Stimme des Basketballs.
Die Alexander. Stimme, die neben der Stimme sitzt, Michael.
Nee. Du bist an deiner Stimme erkannt worden.
Die ja, Grüße an Nick an der Stelle.
Mhm. Du grüßt den schon, der dich erkannt hat. Das ist ja Buschiesk hoch 10.
Ich lerne von den Besten.
So, bevor wir mal so jetzt. Ja, wir rufen jetzt Herrn Seifert an. Der hat scheinbar viel Zeit, denn wir haben den umgeswitcht von der Uhrzeit her und der war komplett easy. Er hat verlängert mit Medi Bayreuth. Das hätte ich, weiß ich nicht, hätte ich es gedacht? Ich dachte, er geht nach Berlin. Wir fragen ihn gleich mal. Aber wir gucken mal. Und da ist er. Grüße nach Bayreuth zu Andi Seifert.
Schönen guten Tag. Hallo.
Ja, hallo. Die Meldung kam ja, Andi, und Oberfranken hat aufgeatmet. Andi Seifert bleibt bei Medi Bayreuth. Ich hätte persönlich gedacht, Andi Seifert geht zu Alba Berlin. Wie knapp war es denn?
Okay. ja, ich glaube, es war nicht ganz so knapp, wie du vielleicht dachtest. Dadurch, dass jetzt die Entscheidung ich auch relativ früh getroffen habe, die Saison ja noch nicht vorbei ist, habe ich dann, glaube ich, auch gezeigt, dass ich mir relativ sicher war, hier bleiben zu wollen. Und ja, noch ein bisschen an der Geschichte weiterzuschreiben, ja.
Mhm. Wozu man sagen muss, wer das nicht weiß, du kommst aus Berlin und Berlin ist einfach deine Heimat und
ja,
da gibt es ja auch einen Bundesligisten, der halbwegs erfolgreich Basketball spielt. Aber natürlich ist die Geschichte, und das finde ich schön, dass du das gerade sagst, im Zusammenhang mit Medi Bayreuth, die Geschichte weiter zu erzählen. Inwieweit, ja, ist das jetzt im Vergleich zu den Vereinen, die du vorher erlebt hast, tatsächlich so eine Sache, die man schon als Geschichte beschreiben kann. Was sind da die Faktoren, wo du jetzt sagen kannst, hier entsteht irgendwie was? Beschreib das mal.
Ja, als ich im Januar 2016 hergekommen bin, hatte ich das wahrscheinlich auch eher so als Übergangsstation vorher gedacht. Da waren wir noch ein bisschen in anderen Tabellengefilden unterwegs. Haben die Saison, glaube ich, mit auf Platz 13 oder 14 abgeschlossen. Und dann habe ich da ja schon für 2 Jahre verlängert, weil mir die Idee damals, die es ja damals nur war, gefallen hat, das hier alles ein bisschen professioneller aufzubauen, ein bisschen mehr aus dem Standort zu machen, was jetzt natürlich die letzten 2 Jahre überragend aufgegangen ist, auf jeden Fall der Plan, denke ich. Das waren wir im letzten Jahr Vierter, sind im Moment auch wieder auf dem 4. Platz und da ist natürlich schon so, dass man sich früher immer gehofft hat, in so einer Tabellenregion bei so einem Team zu spielen und da um die vorderen Plätze zu kämpfen, und das kann ich jetzt hier.
Mhm. Das ist nicht nur eine Momentaufnahme gewesen im letzten Jahr, sondern habt in diesem Jahr sozusagen auch wieder sehr erfolgreich gespielt. Trotzdem, inwieweit ist, man sagt ja immer so, man wird dann nach einem erfolgreichen Jahr so ein bisschen vom Jäger zum Gejagten. Inwieweit hat sich das tatsächlich auch in dieser Saison gezeigt, dass ihr es schwieriger hattet und dass die Mannschaften euch vielleicht auch nicht mehr so unterschätzt haben?
Ja, ich denke, dass wir am Anfang unser großes Plus trotzdem noch war, dass wir eingespielt waren. Und wir deswegen relativ gut wieder in die Saison starten konnten. Was sich dann natürlich immer irgendwie ein bisschen gibt. Je länger die Saison geht, spielen sich auch die anderen ein. Aber man hat schon gemerkt natürlich, dass aufgrund der Doppelbelastung vielleicht, aber dass wir da das ein oder andere Spiel liegen lassen haben, die Gegner sich wahrscheinlich auch besser vorbereitet haben. Gerade wenn sie jetzt hier nach Bayreuth kommen, diese Energie ist jetzt keine Überraschung mehr sozusagen, die sie dann da treffen, und deswegen hat man das schon gemerkt, dass wir dieses Jahr uns ein bisschen mehr strecken mussten, um jetzt wieder da zu stehen, wo wir stehen.
Kommen wir so ein bisschen zu deiner individuellen Leistungsfähigkeit, also wenn ich jetzt die ganzen Jahre mir so anschaue, jedes Jahr hast du irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht, das ist wirklich, also tatsächlich bei dir zu erkennen, dass es diese Entwicklung gibt, bis tatsächlich auch zu der Tatsache, dass du in diesem Jahr noch besser verteidigst. Ist das ein heikles Thema, wenn wir jetzt über das Thema Defense sprechen, was so ein bisschen immer so der Punkt war, wo du in den letzten Jahren vielleicht die größten Probleme hattest? Ist das besser geworden jetzt? Fühlst du dich damit auch wohler? Ist es insgesamt eine andere Defense, die du spielst?
Mir war das klar, dass ich da mehr Potenzial hatte früher als in der Offense vielleicht. Was es galt auszuschöpfen, sagen wir mal. Und da habe ich jetzt gerade im letzten Sommer, der für mich relativ früh anfing, leider durch die Ellenbogenverletzung, die ich kurz vor Anfang der Playoffs erlitten hatte. Und dadurch hatte ich, glaube ich, fast 3 Monate Sommerpause, sagen wir mal. Und habe dann halt viel probiert, gerade für die Körpermitte, für die Beine was zu machen, was natürlich sich immer zuerst in der Defense dann widerspiegelt, weil man da ein bisschen mal körperlicher gegenhalten kann, ein bisschen robuster ist. Das sind Sachen, an denen ich arbeiten wollte und die ich jetzt auch in den nächsten Jahren natürlich ein bisschen weiter vorantreiben will, was mir auch auf jeden Fall geholfen hat. Ja.
Aber ich meine, offensiv, deine Bewegungen und die Abschlüsse, die sind ja wirklich also sensationell. Das ist ganz großartig. Ja, das ist wirklich sehenswert. Du spielst damit unheimlich viel Selbstvertrauen. Inwieweit hat das auch was mit Asemarei zu tun? Das ist ein Center, der von der Qualität natürlich auch, also dass ein BBL-Team 2 solche Center hat, ist schon fast ungewöhnlich. Wie weit war diese Konkurrenz vielleicht auch und vor allen Dingen ja unbestritten die Trainingssituation dafür verantwortlich, dass du dich auch eben offensiv so präsentierst, wie du dich präsentierst? Gibt es diesen Konkurrenzkampf und wie weit hat er geholfen?
Den Konkurrenzkampf gibt es auf jeden Fall. Man kämpft natürlich da immer um Minuten. Wenn ich mich da jetzt auf die faule Haut legen würde, würde ich wahrscheinlich relativ schnell Minuten verlieren an anderen. Deswegen sind wir gerade, ich glaube, auf der Position Center ist immer ein bisschen speziell, dass man sich da irgendwie so zusammen rauft auf der einen Seite gegen den Gegner, aber natürlich auch im Training aneinander abreibt, sagen wir mal. Da ist auf jeden Fall ein gesunder Konkurrenzkampf da, aber ich glaube, wir haben ja jetzt einen guten Weg gefunden, uns natürlich auch gegenseitig immer ein bisschen zu pushen, in den Spielen auch. Vielleicht ein bisschen die Emotionen überkochen, wenn der eine vielleicht gerade ein kleines Tal hat, dass wir da, weil wir uns jetzt schon ein Jahr kennen, auch die richtigen Tipps geben im Spiel. ja, voneinander auf jeden Fall profitieren können.
Mhm. Das wirkt ja wirklich so, dass ihr so eine eingeschworene oder verschworene Truppe da seid. Macht ihr auch viele Dinge außerhalb des Parketts? Also hängt man da so auch mal beim Bowling zusammen rum? Ich meine, Bayreuth ist jetzt nicht unbedingt die Stadt, wo man schnell flüchten kann. Da ergibt sich das wahrscheinlich zwangsläufig, dass man viel miteinander verbringt, oder?
Das stimmt, ja. Man trifft sich auch mal unverhofft. Da jetzt nicht viel, wie du sagst, nicht viel Auswegmöglichkeiten. Aber gerade weil wir jetzt auch dieses Jahr so viel unterwegs waren, auf Reisen und so weiter, ja, hat man da schon mehr Zeit verbracht als sonst, denke ich. Obligatorisches Mittagessen nach dem Training findet sich auch immer jemand. Ansonsten ist es so, ja, dass man schon sehr viel aufeinander hockt und deswegen ist es umso wichtiger, dass von der Chemie so passt, dass man sich dann nicht irgendwann, dass nicht irgendwann Lagerkoller eintritt.
Naja, klar. Ja. Wenn du jetzt deine Leistung tatsächlich ist ja peu nach oben gegangen. Du bist immer noch ein recht junger Spieler. Center sagt man ja, erst mit 30 sind die so in der Blüte. Da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, du bist Jahrgang 89.
89, ja.
Genau, also bis 28 nächstes Jahr hast du noch ein bisschen Zeit dahin. Gibt es da noch so ein bisschen Ziele? Also jetzt auch, wir reden ja bei uns bei Telekom Sport viel auch über die Nationalmannschaft und über diese leicht angegoldete Generation, insbesondere auf den großen Positionen. Ja, das ist dein Gebiet. Hast du da noch irgendwelche Ambitionen, Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte in der Hinsicht?
Ja, die habe ich auf jeden Fall. Also durfte relativ früh da schon reinschnuppern. Ich glaube 2013 oder 2012 das erste Mal. Und hatte dann 2-3 Jahre nicht die Chance, die Möglichkeit, mitzuspielen in der Nation, hat jetzt wieder geklappt im Januar und immer auf Deutsch gesagt, ein bisschen Blut geleckt. Also natürlich will man immer gerne die Länderspiele mitmachen, wenn sie anstehen. Aber wie du hast gesagt, es gibt ja viel Konkurrenz auf den großen Positionen. Ich habe da natürlich im Winter auch davon profitiert, dass die Euroleague-Spieler nicht dazukamen oder die NBA-Spieler. Das ist ganz klar. Aber das ist natürlich was ich im Hinterkopf habe. Ich habe jetzt 43 Länderspiele. Wenn ich die 50 voll machen könnte, wäre es natürlich schon mal was Feines, ja.
Ja, also da gibt es auch noch genügend Motivation, sag ich mal, weiter dieses Ziel zu verfolgen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Also auch deswegen ja auch die Entscheidung, auch hier zu bleiben, weil ich denke, hier im Moment ich eine gute Möglichkeit habe, mich auch nochmal weiterzuentwickeln. Und an den Schwächen zu arbeiten.
Ja, und der lästige Marei ist nächstes Jahr auch nicht mehr da, ne? Da bist du ja Starting Center in jedem Fall.
Ja, mal sehen. Also ich hoffe, dass da noch der eine oder andere auch bleibt.
Vier Spiele habt ihr aktuell noch unter Vertrag, glaube ich. Mit Basti,
genau,
Steve,
genau.
Du, wer war der vierte?
Ja.
Robin.
Ja, bei den Deutschen ist man immer schnell dabei natürlich. Das ist ein Vorteil natürlich für dich persönlich natürlich auch, dass man da diese guten deutschen Spieler langfristig binden möchte, aber bei Asen Marei bin ich jetzt persönlich, sage ich mal, etwas skeptisch, ob der wirklich bleibt. Mhm. Das heißt für dich, da kommt ein neuer Trainingskollege und den kannst du erstmal ins Achtung stellen. Apropos ins Achtung stellen, Playoffs stehen ja auch an. Wir wollen ja eigentlich über das reden, was jetzt gerade ist, nämlich der Kampf um den Heimvorteil, der Kampf um die Playoff-Plätze. Ich gebe dir zwei Auswahlmöglichkeiten, ja. Du kannst dir, die eine Auswahlmöglichkeit ist Platz 4. Ja, der ist jetzt, die gute Fee sagen, du wirst Vierter, auf jeden Fall. Die andere Auswahlmöglichkeit ist, du kannst dir einen Playoff-Gegner aussuchen. Aber die Fee gibt dir nicht unbedingt den Heimvorteil, nur den Gegner. Ja? Wofür würdest du dich entscheiden? Und welcher Gegner wär's?
Dann trotzdem doch, ja. Ich würde mich relativ schnell trotzdem für den Heimvorteil entscheiden.
Mhm.
Und auch wenn er uns vielleicht letztes Jahr nicht so Glück gebracht hat, aber ich denke, dass das schon viel ausmacht, die Serie zu Hause starten zu können.
Mhm.
Und ein Gegner wünschen ist auch schwierig. Da gibt es
ja eigentlich wieder Oldenburg, oder? Mit Oldenburg nochmal die alte Rechnung aufmachen und die sind so ein bisschen schwankungsintensiv. Vielleicht die Mannschaft, gegen die man am liebsten spielen möchte, aus eurer Sicht? Oder das darfst du jetzt nicht sagen, weil du sie natürlich ohne Ende motivieren wirst, wenn es dann dazu kommt.
Aktuell wäre es Bonn.
Und außerdem, 7 Stunden da im Bus immer hochzufahren, oh, ist ja nicht ohne. Ja. Nimmt man vielleicht auch lieber einen Gegner, der näher dran ist. Mhm.
Bamberg wäre zum Beispiel also, ganz nah dran.
Bamberg wäre einer, wo man auch nicht weiß, ob man die wirklich in den Playoffs spielen will.
Ja.
Also wenn ich mir einen aussuchen würde, würde ich vielleicht Bonn noch wählen. Das wäre auch noch möglich.
Das wäre die aktuelle Konstellation.
Das wäre die aktuelle Konstellation, genau.
Mhm. Genau,
das
genau.
Kann sich noch so viel ändern. Ihr spielt noch gegen Lubo, auch nicht einfach. Und wen habt ihr noch? MBC, glaube ich, als nächstes.
MBC und Würzburg.
Ah ja, stimmt, Würzburg. Ja.
Aber Julian Gamble ist der beste Shotblocker der Liga. Da wird es dann natürlich in der Offensive für dich auch nicht so einfach.
Ja, muss man gucken, was man vielleicht...
Leichte Gegner gibt es keine in den Playoffs. Die alte Weisheit. Ja.
Und Bamberg, glaubst du trotzdem, dass die in den Playoffs nochmal so ein bisschen sich von ihrer Bamberger Seite zeigen? Oder ist das Thema nicht eigentlich bei denen durch dieses Jahr?
Sie haben auf jeden Fall das Spielermaterial, das erfahrene Spielermaterial vor allen Dingen, um in den Playoffs nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Und deswegen, glaube ich, mit dem Unangenehmsten, gerade in der ersten Runde zu spielen. Mhm. Ich glaube, also wenn du jetzt auch die ersten, zweiten, dritten fragst, würden, glaube ich, auch sich keiner Bamberg als Wunschgegner aussuchen.
Das ist wahrscheinlich richtig, ja, weil da einfach die Erfahrung, und die macht wahrscheinlich auch in den Playoffs einiges aus.
Genau.
Andi, zwei Dinge habe ich noch auf dem Herzen. Alex bestimmt auch noch eine, keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Er guckt mich an.
Sag du mal.
Telekom Sport wird 5 weitere Jahre die BBL übertragen. Freust du dich darüber?
Freue ich mich natürlich drüber.
Sehr gut. Das
ist überragend. Ich hoffe, den Podcast wird es auch noch 5 Jahre geben mindestens.
Also, hörst du ihn ab und zu?
Ich höre ihn nicht regelmäßig, muss ich sagen. Ich glaube, das letzte Mal, als hier als Marco zu Gast war, nach der Trainerentlassung.
Ah, okay.
Mhm. Ah, ja.
Mhm. Von Bayern.
Karfreitag war das? Okay, ja, ist schon ein paar Wochen her. Gut, ist verziehen, kein Problem.
Aber man hört ab und zu rein auf jeden Fall.
Sehr gut.
Geht ja voll mit dem Trend mit, was die Podcast-Bewegung so angeht.
Wir waren schon früh dabei.
Ja,
musste nur warten, bis Buschi endlich weg ist.
Uns gibt es ja schon länger, als es Podcasts gibt eigentlich.
Ja, dich vor allem.
Und das Zweite ist, es gibt einen neuen Pokalmodus im nächsten Jahr. Und gar nicht um den Pokalmodus zu reden, sondern eher um die Tatsache, dass es das Top 4 nicht mehr gibt. Das ist abgeschafft. Wie findest du das? Was war aus Spielersicht und speziell aus deiner Sicht, Top 4 ist ja so ein bisschen schief gelaufen jetzt für euch dieses Jahr, aber wie findest du oder wie fandest du, muss man sagen, dieses Event und wie findest du die Tatsache, dass man es abschafft?
Ja, ist mir auch als erstes aufgefallen, dass es diesen Top 4-Modus da nicht mehr gibt, was ich ja auch schade fand. Es hatte immer irgendwas... schon was Besonderes, da wirklich gegen, vor allem 4 Mannschaften waren da, 4 Fanlager waren da, es hatte so eine besondere Atmosphäre und Dynamik irgendwie. Ist auf jeden Fall schade, dass es das nicht mehr gibt, finde ich auch. Ansonsten interessanter, weil es mehr Mannschaften jetzt wieder die Chance haben, teilzunehmen. Es geht, glaube ich, auch relativ früh los mit der ersten Runde. Oder?
Ich glaube, im Oktober schon. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, die wissen noch nicht, wann die Playoffs losgehen, geschweige denn, wann die nächste Saison losgeht.
Das stimmt. Ich weiß nur, dass ein Pokalspieltag hängt auch direkt dran an einem Quali-Fenster. Also es wird halt alles wieder sehr, sehr eng getaktet sein. Mhm.
Also sind wieder 2 Spiele mehr, die man spielt.
Genau, genau.
Und
es wird viel auf Frühform ankommen. Das glaube ich eben auch, weil wenn du im Oktober schon dein Achtelfinale spielst, K.O.-Modus, zack, bist du weg, bist du raus aus dem Pokal.
Aber das braucht man ja sowieso, diese Frühform, weil man ja international wieder spielen möchte an Bayreuther Stelle. Das hat ja relativ gut funktioniert. Dann, wie hat das aus deiner Sicht diese Champions League-Saison, wie hat dir das so gefallen, diese Reiserei, aber auch eben diese Erfahrung gegen andere Teams zu spielen? War das eine gute Erfahrung?
Es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Also wir haben uns ja auch in die Playoffs, im Achtelfinale, im Viertelfinale sogar gemogelt. Und das gibt der Mannschaft, glaube ich, nochmal ein extra Stück Zusammenhalt auch, gerade wenn es gut läuft. Wir hatten wahrscheinlich einen relativ kleinen Kader, was die internationalen Wettbewerbe angeht. Mit 10 Spielern sind da echt manchmal aus dem Zahnfleisch gegangen, aber das ist auf jeden Fall ein Ziel, dass wir da, ich glaube, 6. Platz müssen wir werden. Um uns da sicher für zu qualifizieren. Das hoffe ich, schaffen wir.
Könnte funktionieren. Andi, abschließend noch, in den nächsten Tagen werden die Awards bekannt gegeben in der BBL. MVP, bester Offensivspieler, bester Defensivspieler.
Ja.
Hau mal einen raus. Wer ist deiner Ansicht nach der MVP der Liga?
Würde ich mit Luke Sigma gehen, glaube ich.
Mhm. Ja. Bester Offensivspieler?
Bester Offensivspieler würde ich nehmen John Bryant.
Oh ja. John Bryant. Interessant. Mhm. Und bester Defensivspieler?
Bester Defensivspieler gehe ich mit Anton. Immer noch.
Immer noch mit Anton Gavel.
Okay.
Mhm. Mhm. Wer war denn dein härtester Gegenspieler bisher in der Saison? Auf der 5.
Das ist eine gute Frage.
Bryant zu verteidigen ist sicher nicht immer leicht.
Ja, stimmt. Achso, du meinst jetzt, den ich verteidigen muss.
Ja, genau. Also wer für dich die härteste Nuss auch war, wir können es in beide Richtungen gehen natürlich, aber sagen wir mal, der härteste Gegenspieler ist ja oft, der einem in der Defense das Leben schwer macht und den man natürlich auch selber verteidigen muss.
Ich kann mich erinnern an das erste Duell mit Dennis Clifford auch in Bayreuth. Das war sehr, sehr intensiv auch.
Ja.
Als er gewonnen hat gegen Alba, ja, das war richtig, das war ein super Spiel, um zuzusehen.
Ja. Okay, wer ist deine Wahl?
Meine Wahl, ja, nehme ich wahrscheinlich John Bryant, ja. Zu verteidigen ist nicht einfach, das stimmt.
Mhm. Ja. Und andersrum? Ja. Also, wer ist der härteste Verteidiger dann gegen dich?
Habe ich mir jetzt selber eingebrockt, ne?
Okay. Ja, musst du durch jetzt.
Was muss ich durch?
Nimm irgendeinen Ami, die hören den Podcast nicht.
Gute Frage. Dann sagen wir mal Devin Booker.
Ah, okay. Oh, der hört den Podcast regelmäßig. Schade. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ganz lieben Dank für deine Zeit, Andi. Herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Das ist eine gute Sache. Gab bestimmt noch ein paar Euro mehr. Das ist völlig in Ordnung. So soll es ja auch sein. Und dann alles Gute für die Playoffs. Wer immer der Gegner sein wird, er möge unter den Offensivkünsten und den Defensiv Bollwerk an die Seifert. Er möge leiden.
Ja, so, dein Wort in Gottes Ohren. Ja.
Alles klar. Hau einen raus, auf bald. Grüße nach Bayreuth.
Ciao,
vielen Dank. Danke.
Ciao. Ja, so. Interessant, John Bryant haben wir in unserer MVP-Konversation stetig weggelassen, aber wenn du seine Stats anschaust, das ist schon absurd, was der auflegt. Also an Punkten, zweitbester Rebounder, dann ist er bei den Blocks dabei. Effektivität kann man halten, was man will, da ist auch relativ gut, die Quoten sind gut. Bin mal gespannt, wo der landet nächstes Jahr.
Er kriegt ja auch noch einen deutschen Pass wahrscheinlich irgendwann, ne?
So wie Bryce Taylor mit der kurzen Hose.
Da gibt es ein Foto mit kurzer Hose, ne? Ja. Also mit Hochwasserhose, haben wir früher gesagt.
Heute ja, aber ist das, das ist halt jetzt der Trend.
Ja, dicker Schal, knöchelfrei, ist das neue Arschgeweih.
So, dann würde ich jetzt mal eine kurze Trivia einstreuen.
Ich dachte ich jetzt heute...
Nee, ich muss jetzt die von letzter Woche relativieren wir jetzt, okay? Andi Seiferts letztes Jahr 2010, 2011 in Berlin. Nenn mir einfach die Spieler, die dir einfallen.
Ach, jetzt
aus dem Jahr.
Du weißt, dass das nämlich das so nicht leicht
möchte. Im Vergleich.
Das ist so leicht?
Das ist sehr leicht.
Wieso ist das leicht?
Weil du mir einfach 5 Spieler nennen kannst.
Die mit Andi Seifert zusammen in Berlin gespielt
Korrekt.
Haben. Korrekt. 2010, 2011. Ja.
Kriegst auch extra Zeit dafür.
Oh, aber ich kann das nicht.
Sag einfach jeden Berliner Spieler, der dir einfällt. Sag irgendwen.
Irgendwen.
Und er ist dabei.
Julius Jenkins.
Korrekt. Schaust du gerade selber nach?
Nein, ich versuche die Seite aufzumachen, aber hier steht was von dem Ausbruch von Eher Feier Lückülül.
Komm, das ist ganz einfach. Sag irgendeinen Berliner Name.
Adam Schupp.
Nee, das ist nicht das. Einer von den vielen, die nach Bayern gewechselt sind.
Heiko Schafazik.
Korrekt. Noch einer.
Djedovic.
Djedovic war da nicht mehr dabei. Aber es war noch Steiger da zum Beispiel.
Der Steiger?
Ja.
Ich komme mit Jahreszahlen durcheinander.
Ja, gut.
Ich kann dieses 2010, 2011. Ich habe ja Schwierigkeiten zu wissen, was wir dieses Jahr von Jahr haben.
Die haben alle mit Andi Seifert noch in Berlin gespielt und ich finde es immer wieder interessant, das aufzufrischen, einfach nur allein aus der Tatsache, dass man überlegt, ach, der Steiger war noch da, der IB war noch da, der Schafazik war noch da, da war Fehmerling noch im Kader, da war Sven Schulze noch im Kader,
aber was
da war Bryce Taylor
im
Kader, Jenkins, Derek Allen. Fragwürdiges Nerdwissen?
Fragwürdiges Nerdwissen, ja. So sehe ich das nämlich auch.
Why not?
Mir reicht es zu wissen, dass Andi Seifert von 2007 bis 2011 bei Alba Berlin war. Das weiß ich.
Und wo war er dann?
Nach Alba. Adler Dragons.
Nein. Da war doch ein Riesenblock davor. Hat mit dem aktuellen Bundestrainer zu tun.
Trier.
Natürlich.
Genau. Trier, Adland, Bayern.
Korrekt.
Bayreuth.
Ja.
Das ist gutes Trivia.
Das ist gutes
Trivia. Aber wer hat 2013
aber du kannst
Andi Seifert in Trier gespielt?
Irgendeinen Berliner Namen nennen.
Irgendeinen Berliner Namen? Harald Junke.
Ja, gut. Ich finde das trotzdem spannend. So Kader zuordnen und wer war wo, wann, wie und man
wer
vergisst
war,
das ja.
Wer war 2002 Starting Point Guard der Cleveland Cavaliers?
2002, lass mich mal überlegen.
Wenn du das weißt, drehe ich am Rad. Also dann drehe ich offiziell am Rad.
Starting Point Guard?
Ja, halt von mir aus Point Guard.
Bob Sura.
Bob Sura ist Shooting Guard, ne?
Combo Guard.
Combo Guard, ne?
Ich find schon gut, dass wir da
aber ist der 2002 gespielt?
Oh, das wäre jetzt...
Das wäre natürlich hart.
Das wäre hart. Also wenn, dann lassen wir es durchgehen, okay?
Also wir... Boah, das wäre bitter, wenn du das wirklich genau wüsstest. Lass ihn 2-3 gespielt haben.
Bis 2000 nur. Dann war er in Golden State. Aber davor war er in Cleveland.
Bob Sura war in Golden State?
Ja.
Jesus.
Dann Detroit, dann, ja, dann war es vorbei. Okay. Oder auch von Cleveland gedraftet. 1,96. Gut, egal.
Also jedenfalls hast du das nicht gewusst. Aber das ist auch nicht wichtig.
Doch, ist schon wichtig.
Wer Point Guard oder Guard bei den Cavaliers 2002?
Ja, das ist relativ unwichtig. Aber jetzt muss ich nachschauen, Körny.
Wer das war?
Ja, klar.
Cleveland 2002. Was war das denn? Was war denn da? Das war natürlich die...
2102 oder 0203?
Das ist mir echt egal jetzt.
Oh, Bimbo Coles.
Bimbo Coles. Der war auch nur 1,58.
Und Smush Parker.
Smush Parker.
Oh, das hätte ich nicht gewusst. Boah, das war ja ein Unteam. Darius Miles.
Ja, sie müssen ja irgendwann...
Dejuan Ware Wagner.
Sie müssen ja irgendwann ein schlechtestes Team gewesen sein, als LeBron
bekommen haben. Dass sie LeBron gekriegt haben. Ilgauskas war schon dort, Jermaine Jones. Okay, so gut, dass wir das zweit finden. Körny, was haltest du denn vom aktuellen Pokalmodus?
Ja, ich habe...
Oder vom Reformierten.
Ja, ich kann meine Meinung da ruhig zu... Ich habe mit Herrn Dr. Holz sogar drüber gesprochen schon mal, vor einigen Monaten. Ich halte von dem Pokalmodus gar nichts. Und zwar, ich finde natürlich, für mich bedeutet Pokal, dass kleine Mannschaften involviert sind. Der Kleine hat die Chance, den Großen zu schlagen.
Also
5 Zentimeter größer.
Und diese Möglichkeit gibt es immer noch nicht, weil kein Pro-A-Team
dabei ist.
Ich will diese Diskussion jetzt nicht führen, dass Pro-A-Teams sowieso keine Chance haben gegen BBL-Teams, weil es etwas anderes ist als im Fußball, wo man als Viertligist mal einen Bundesligist schlagen kann. Das interessiert mich nicht, sondern mich interessiert ein Pokalmodus, der etwas anders aussehen muss als ein BBL-Spieltag. Und das jetzt, was wir jetzt haben, 16 Mannschaften, also noch nicht mal die beiden Aufsteiger mit dabei als kleinere Mannschaften, diese 16 Mannschaften fangen also an und spielen gegeneinander in K.O.-Modus. Dann finde ich, sieht die erste Pokalrunde aus wie ein x-beliebiger Bundesligaspieltag.
Und da
erschließt sich mir der Reiz nicht.
Ja. Und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass das Wochenende wegfällt.
Das Final Four.
Das Final Four, Top Four, ja.
Finde ich
also auch, kann man ja, halten davon, was das, man will, aber so das mit den 4 Fangruppen, das hatte schon was.
Ja, und ich war so ein bisschen skeptisch, also Top 4, das hat was mit den 4 Fangruppen, aber wir haben eben auch, wenn der...
Das Spiel um Platz 3 war diese Saison erstaunlich gut, also das hat gut. Mich selbst überrascht vor Ort, als ich dann etwas zu spät ankam, wenn weil ich noch All-Star geschaut habe.
Also generell ist ganz wichtig, was mir beim Pokalmodus gut gefällt, dass der Ausrichter sich nicht einfach dieses Halbfinale erkauft.
Ja.
Und dass du als Pokalsieger nur 2 Siege brauchst.
Das stimmt, ja.
Das ist Quatsch gewesen und das fällt weg, das ist gut.
Ja.
Ich hätte aber trotzdem in irgendeiner Form versucht, Pro A Mannschaften mit reinzubringen. Ich habe jetzt auch nicht die Blaupause im Gepäck für diesen Pokalmodus, aber in irgendeiner Form und hätte das vor dem ersten,
wir hatten
es
schon mal
genau vor dem ersten Spieltag platziert als eine Art Vorbereitungs, wie auch immer,
Gedöns.
Spielt keine Rolle, ist egal, 16 Mannschaften sind dabei und es gibt dann nur am Ende nur noch ein Finale.
Ja.
Und das wird ausgelost. Also das Finale wird bei einem der beiden Finalisten stattfinden. Also es gibt keinen neutralen Ort.
Und wenn der keine Halle hat, dann tauscht das Heimrecht. Das steht auch dabei.
Wenn er keine Halle hat, wer hat doch eine Halle?
Der ja, aber es kann sein, dass die Halle belegt ist.
Ah, du meinst wegen Rindermesse in Oldenburg.
Korrekt.
Ja. Aufgepasst, Oldenburg, wo ihr eure Rindermesse hinlegt nächstes Jahr. Nicht ans Pokalwochenende.
Wer kommt in die Playoffs, Frankfurt oder Würzburg?
Weiß ich nicht. Frankfurt muss noch nach Berlin. Das ist korrekt. Ne? Würzburg hat das leichtere Restprogramm. Frankfurt hat dieses schwere Spiel noch in Berlin. Und Würzburg hat den direkten Vergleich gegen Frankfurt. Es spricht also manches für Würzburg. Aber ich weiß es nicht. Also einer von beiden, das glaube ich schon.
Einer von beiden, also sie spielen nächstes Spiel, sie haben jetzt das schwere Spiel gegen Bamberg gewonnen, das hast du prophezeit, Respekt dafür. Und jetzt spielen sie in Berlin, dann zu Hause noch gegen Jena und dann noch in Oldenburg. Das ist schwer.
Genau. Also wenn Würzburg diese Form beibehält, könnte Würzburg es schaffen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Also
gut. Dementsprechend hätten wir das geklärt und würden an dieser Stelle, sind wir am Ende, haben wir alles?
Du musst noch einmal uns erzählen, was deine Ahnenforschung so macht. Wir haben schon lange nichts mehr gehört von Frido, wir Fridorianer.
Ich komme nicht drum. Ich hatte so ein bisschen, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt die ganzen 80 Minuten nicht eine Sekunde an Frido gedacht.
Das ist sehr traurig.
Das ist sehr traurig. Wir werden in der nächsten Woche etwas näher auf Frido eingehen. Ich verspreche.
Oh, ein Teaser.
Ja, wir müssen. Die Sache ist die, ich bin auch letzte Woche in Ulm wieder angesprochen worden. Wir müssen diesen Frido finden. Natürlich müssen wir.
Es
geht ja um die Kinder von Frido, nicht? Frido ist ja tot.
Ja.
So, das wissen wir. Und wir werden auch dabei bleiben. Die Sache ist die, dass es so freaking zeitintensiv ist. Und es ist so zeitintensiv. Von Deutschland aus hast du auf viele Sachen keinen richtigen Zugriff und wir müssen uns mit Datenbanken beschäftigen. Die wollen von mir 60, 70 Euro haben, um dass ich irgendeine Seite bekomme, wo was irgendwas drin steht.
Wo man nicht mal weiß, ob es sachdienlicher Hinweis sein wird.
Ganz genau.
Ja. So. Okay.
Jetzt könnte man sagen, okay, wir nehmen 500 Euro und kloppen die einfach irgendwie blind raus für irgendwelche Datenbanken. Aber viele Sachen sind eben auch ein bisschen dubios, irgendwelche digitalen Telefonbücher, irgendwelche digitalen Standesämter, was es da alles gibt. Und das ist so komplex, dieses Thema. Und es kostet so viel Zeit. Und ich investiere gerne 5% meiner Freizeit in Frido frei. Das mache ich auch weiter.
Das ist eine Ansage.
Aber nicht mehr. Es ist, und wenn mir jemand helfen will oder uns helfen will, es ist eine Telekom-Sportaufgabe geworden, jederzeit und gerne. Also das ist nicht weltexklusiv. Von mir aus kann auch die Bild-Zeitung morgen Richard Fry ausbuddeln. Obwohl, nein.
Ah, nein.
Nein, das nicht.
Am besten sagt Ihnen die Hinweise an abteilungbasketball@gmail.com.
Unsere.
Vielen Dank auch weiterhin für die Zuschriften.
Ja, wir haben eine ganz tolle bekommen.
Ja.
Ui, der war toll.
Ja, da habe ich auch geantwortet.
Da muss ich sagen, Alex, ja, Respekt.
Ja, so bin ich halt.
Du bist
Launchpad Alex.
Du bist Launchpad Alex. okay. So, das war es an dieser Stelle. Der Dienstag ist noch lang. Euroleague Playoffs.
Ja.
Zugegebenermaßen heute nicht bei Telekom Sport, aber Mittwoch, morgen also. Also, weiß ich, wann Sie den Podcast hören.
Mit dir, mit
Tiguan Micha.
Nein. Tiguan Micha macht am Donnerstag Schalgiris gegen Olympiakos, Spiel 4.
Okay.
Morgen macht Ernesto Kranewinkel.
Oh.
Das ist auch eine schöne Geschichte. Den Mann gibt es wirklich und er hat auch entfernte Verwandtschaft mit Markus Krawinkel.
Ach komm.
Ernesto Kranewinkel ist ein NBA-Kommentator der Dominikanischen Republik.
Und der ist
kein Witz. Und Ernesto Kranewinkel und Markus Krawinkel haben sich vor 15 Jahren bei den NBA Finals getroffen.
Und sind verbannt.
Und sind, ja,
halt also von, die Geschichte kenne ich so halb.
Von 1787 an.
Wie sind Sie denn darauf gekommen? Vielleicht können Sie mir helfen.
Ja, ich dachte auch, vielleicht kann Ernesto Kranewinkel mir helfen. Oh. Aber das ist für mich
Jesus, Maria und Josef.
Eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Und Karl, also Markus wird mir wahrscheinlich jetzt böse sein, dass ich sie rausgehauen habe. Aber ich habe es schon mal erzählt, glaube ich.
Aber er hat, ja, du, so peripher gestreift hast du sie auf jeden Fall. Aber er hat auch dafür gesorgt, dass wir diesen wunderbaren
Figuren, Micha,
bekommen haben. Also danke, Carlos. Er hat das Interview geführt.
Er hat das Interview geführt mit Björn, genau. Ja, genau, er hat das Launchpad gefüttert.
Ja.
So, das war es jetzt aber wirklich. Ende der Vorstellung und morgen, also Mittwochabend, Telekom Sport mit Real Madrid gegen Fenerbahce. Nee, Quatsch. Real Madrid gegen Panathinaikos.
So.
Ich komme schon durcheinander. Spiel
4.
Spiel 3.
Jesus Maria.
Spiel 3. Genau, und am Donnerstag Spiel 4 von Žalgiris gegen Olympiakos bei Telekom Sport. Das sind unsere beiden Euroleague-Spiele in dieser Woche. Das war's.
Das war's.
Guten Tag, auf bald.